Willkommen beim Radio Attikan Podcast. Mein Name ist Nico.
Und ich bin Balázs. Ein absolutistischer Herrscher eines südländischen Staates, der gleichzeitig Religionsführer ist. Der kam letztens in ein demokratisches Land und verbreitete dort seine ewiggestrigen und frauenfeindlichen Ansichten seiner fundamentalistischen Religion. Er beleidigte seine Gastgeber und provozierte damit diplomatische Reaktionen. Weißt du, um wen es sich handelt?
Ich glaube schon, das kann eigentlich nur Ali Khamenei sein. Nur mir fällt nicht ein, in welches demokratische Land er gereist ist.
Ja, fast. Es war der Papst Franziskus und das demokratische Land war Belgien.
Knapp.
Dieser absolutistische Herrscher eines südländischen Staates, der gleichzeitig Religionsführer ist, hat Brüssel besucht aus verschiedenen Anlässen. Er hat dort an einer 600-Jahre-Feier der katholischen Uni teilgenommen und das war wohl einer der Gründe des Besuchs. Leider hat er dort die Anwesenden und auch alle anderen, weil das natürlich weithin publiziert wurde, mit der Aussage beleidigt: Die Frau ist fruchtbare Aufnahme, Fürsorge, lebendige Hingabe. Die Rektorin dieser Universität hat danach diese Vorgabe von starren Geschlechterrollen kritisiert, zu Recht. Es ist ja jetzt schon doch ziemlich lang aus der Mode, eindeutig und gesetzlich und systematisch zu sagen, dass Frauen irgendwie minderwertig seien oder bestimmte Rechte nicht hätten oder so. Also gehen die Religionen heutzutage eher so vor, solange sie irgendwie darauf angewiesen sind, dass man die Öffentlichkeit täuschen und nicht unterdrücken kann, dass sie zwar eine Gleichheit von Frauen und Männern postulieren, aber unterschiedliche, natürlich vorgegebene Rollen. Und damit können sie sagen, ja, Frauen können eh alles machen und eh alles werden.
Ich hatte das letztens wieder bei Diskussionen, nämlich genau so, wie du es formuliert hast. Sie können eh alles werden. Alles was sie wollen.
Alles, was sie wollen.
Aber ordinieren dürfen sie nicht. Aber sie wollen halt nicht alles.
Weil ihnen die Natur halt diese Rolle sozusagen vorgegeben hätte. Oder weil Gott gesagt hat, dass das zum Beispiel nicht geht. Und damit kann man Frauen immer noch kontrollieren, aber halt so, dass sie selbst kontrolliert werden wollen, solange sie an dieses System glauben. Ja, die Rektorin der Universität, die er eigentlich hätte feiern sollen, hat er damit vor den Kopf gestoßen und damit auch ziemlich viele andere Menschen in diesen demokratischen, aufgeklärten, entwickelten Ländern. Also das war einer der Skandale, die er da verursacht hat. Dann hat der Papst auch den König Baudouin, keine Ahnung, ich bin nicht so gut im Belgisch.
Baudouin, das klingt wie Blutwurst. Aber ich glaube, irgendwas mit Baudouin heißt Blutwurst, aber vielleicht täusche ich mich.
Und es gibt auch keine belgische Sprache, aber sonst, glaube ich, war alles richtig. Ja, also der Papst hat diesen König für seinen Mut gelobt. Mut unter Anführungszeichen, weil der König ein Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch nicht unterzeichnet hat und dafür einen Tag lang sogar als König zurückgetreten ist, sozusagen, an dem Tag, an dem er das hätte unterzeichnen müssen. Ja, wirklich großer Mut, sich über die Entscheidungen eines demokratischen Staates als König mit zeremonieller Wirkung hinwegzusetzen. Dafür kann man ihn schon mal selig sprechen, was der Papst genau jetzt vorhat. Und natürlich gab es wie bei jeder Reise auch einen Rückflug. Da konnte der Papst wieder seinen Lieblingsspruch von ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, als AuftragsmörderInnen zu bezeichnen. Und das hat dann letztendlich wirklich die diplomatischen Folgen gehabt. Also da wurde dann wirklich auf Botschafterebene protestiert.
Ja.
Eine der Folgen dieses Besuchs und dieser Randalen, die dieser ewiggestrige Religionsführer dort verursacht hat, dass über 500 Personen in Belgien ihre Enttaufung beantragt haben. Das ist leider nicht die Zeremonie, die unter anderem die Pastafari anbieten mit einem Föhn, sondern nur das Streichen aus dem Taufregister. In Belgien gibt es ja keinen Kirchenaustritt, so wie wir ihn kennen, weil es keine Kirchenmitgliedschaft gibt. Also das ist eine reine Protestmaßnahme, mit der man halt zeigt, dass man dieser Kirche erklärt, sorry, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben.
Ja, das ist natürlich spannend, dass es keinen Kirchenaustritt gibt. Noch einmal kurz in Erinnerung gerufen, wie das eigentlich bei uns gehandhabt wird. Wir erklären ja eigentlich auch nur den Kirchenaustritt vor dem Staat, wenn wir aus einer christlichen Kirche austreten oder den Religionsaustritt allgemein. Aber speziell in der katholischen Kirche geht damit nicht ein automatischer Austritt einher. Also getauft ist getauft und da bedarf es schon einer größeren Aufwendung, sich zu enttaufen eben oder zu exkommunizieren.
Ja, Aber eben in Belgien ist das die einzige Möglichkeit zu protestieren. Es gibt in Österreich auch Religionsgemeinschaften, die zum Beispiel keine Pflichtbeiträge einheben. Und diese Religionsgemeinschaften haben sehr wenige Austritte, weil es einfach keine große Rolle spielt. Aber es gibt pro Jahr zum Beispiel in Wien normalerweise eine zweistellige Anzahl von Austritten aus der islamischen Religionsgesellschaft. Also eigentlich eine reine Symbolsache, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das für die Menschen bedeutungsvoll ist, dass sie wirklich so einen Schritt gesetzt haben.
Ja. Absolut. Ich meine, eine der wirkungsvollsten Methoden ist der Übertritt, der Religionsübertritt, weil damit ist in der Regel der automatische Austritt aus der zu verlassenden Religionsgemeinschaft verbunden.
Aber nicht automatisch, weil wenn die Zielreligionsgesellschaft nicht die Mittel hat und die Organisation, um das zu melden, dann passiert dieser Austritt nicht. Ich kenne aus persönlichen Erzählungen im freikirchlichen Bereich viele Leute, die eigentlich noch Jahre nach der Anerkennung, für die sie eigentlich mitgezählt wurden als Freichristinnen und Christen, noch bei der katholischen Kirche gemeldet waren und auch Kirchenbeitrag bezahlt haben.
Ja, okay, und sogar noch bezahlt haben. Na gut, dann haben sie ihre Mitgliedschaft ein bisschen automatisch bekräftigt oder implizit bekräftigt und waren eigentlich Doppelmitglieder. Es liegt ja immer auch im Ermessen der einzelnen Religionsgemeinschaft, ob der Übertritt mit dem Austritt, also automatisch einen Austritt erzeugt. Da kenne ich mich natürlich nicht aus und man müsste das für jede einzelne Religionsgemeinschaft nachprüfen. Aber es kann natürlich sein, dass die katholische Kirche beispielsweise nur nicht davon erfahren hat, aber prinzipiell nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten das schon als Austritt werten müsste.
Ich sehe das so, dass es nur eine Möglichkeit gibt, eine Religionsgesellschaft in Österreich zu verlassen. Und das ist, dass man selbst vorm Magistrat, also bei einer staatlichen Stelle, diesen Austritt erklärt. Sprich, die Religionsgesellschaften haben gar keine Schnittstelle, gar kein Formular, keine Ansprechpersonen, um zu sagen, hey, diese Person ist jetzt bei uns eingetreten. Also ich denke, wenn man übertreten will, muss man den Austritt schon selber machen. Das wird nicht immer gemacht.
Das verstehe ich schon. Aber die Gültigkeit des Austritts, also wenn für die katholische Kirche der Austritt vor dem Staat ja eigentlich nicht zählt, wenn man weiter getauft bleibt, dann zählt der Austritt aber möglicherweise doch, wenn es sich um einen Übertritt handelt, auch wenn die Kirche davon nicht erfährt. Ist ein bisschen so wie Schrödingers Austritt. Ja. Ob er stattgefunden hat oder nicht, weiß man erst, wenn man nachschaut, ob es jemand weiß oder nicht.
Ja, also die Abwendung von der katholischen Kirche ist ja eigentlich ein Grund für die Exkommunikation. Ja. Und wenn man sich eine andere Religionsgesellschaft anschließt, hat man sich ja gegenüber der katholischen Kirche genau dazu bekannt, von der katholischen Kirche sich abgewendet zu haben. Aber da müssen wir halt eben die Konsequenzen nach Kirchenrecht und die Konsequenzen nach staatlichem Recht unterscheiden. Auch wenn die katholische Kirche jemanden aktiv exkommuniziert, heißt das nicht, dass die Kirchenbeitragspflicht damit aufhört.
Ah, spannend.
Ja, dafür muss man wirklich austreten. Insofern ist das immer eine gute Entscheidung, auszutreten.
Absolut, ja.
Falls unsere ZuhörerInnen das noch nicht erledigt haben und meinen, dass es eine gute Idee wäre, jederzeit gern.
Ja, ich würde das sogar als Finanztipp bezeichnen. Boah. Nicht als Anlagetipp, aber als Finanzberatung. Hm. Aber jetzt machen wir uns strafbar, glaube ich, wenn wir das als Finanzberatung deklarieren. Ja.
Apropos Finanz, ein bisschen noch zu Belgien zurück. Dort gibt es ja auch keinen Kirchenbeitrag. Das erklärt, warum es dort keinen Austritt gibt und auch keine Mitgliedschaft in dem Sinne geführt wird. Das bedeutet halt auch, dass das Personal der anerkannten Religionsgesellschaften vom Staat finanziert wird. Und dabei sind laut der knallharten Recherche, die ich auf Wikipedia auf einer Seite durchgeführt habe, über 50% der Menschen bei den Freidenkenden, also den Konfessionsfreien.
Ja, danke für die Mühsal, die du auf dich genommen hast. Bedeutet das jetzt eigentlich, dass diese 50% Organisationen bilden können und Personal anstellen können, das in gleicher Art und Weise vom Staat finanziert werden müsste?
Ja, so ähnlich. Also diese FreidenkerInnen als gemeinsame Vertretung, gemeinsame Weltanschauungsgemeinschaft haben einen zentralen Rat der nicht konfessionellen weltanschaulichen Gemeinschaften unter dem Namen Freigeistige Weltanschauungsgemeinschaft. Und diese wurde 2002 anerkannt. Es gab aber auch vorher schon verschiedene Vereine und Organisationen. Und der Staat zahlt tatsächlich für diese Gemeinschaft die Gehälter und die Pensionen der VertreterInnen. Diese Gleichstellung wurde schon 1993 erreicht und innerhalb dieser Weltanschauungsgemeinschaft gab es eben auch früher schon Vereine und Organisationen, zum Beispiel für säkulare Seelsorge und säkulare Lebensabschnittsfeiern und so weiter. So, das gibt's dort schon lang und das scheint dort wirklich zu funktionieren. Das ist ja dieses Modell, das wir in Österreich so nicht wirklich umsetzen können, aber eine der möglichen Strukturen für säkulare Organisationen, dass sie sich finanziell und als Anerkennung auf die gleiche Stufe heben lassen wie die Religionsgesellschaften. Mhm. In Österreich haben wir halt Religion sehr streng definiert und deswegen steht uns diese Aussicht, etwas Ähnliches zu erreichen, nicht wirklich. Aber eigentlich wollen wir das so auch nicht. Also wir würden lieber gerne die staatlichen Leistungen nach unten nivellieren und nicht Leistungen an uns nach oben.
Das hast du schön gesagt.
Wobei wir es für eine Übergangszeit natürlich akzeptieren würden.
Ja, als Kompensation. Obwohl die anderen werden dann gleichzeitig mitkompensiert. Ja. Apropos Leistungen. Bist du gegen Masern geimpft?
Ich bin meines Wissens gegen Masern geimpft. Mit einer ungarischen Impfung in den 1970er Jahren. Also ich habe mich schon mit meiner praktischen Ärztin unterhalten, die gemeint hat, wenn ich mal Lust habe, soll ich für eine Titerbestimmung vorbeikommen. Man kann das jederzeit nachimpfen und auffrischen. Und wahrscheinlich würde das einen besseren Schutz bieten. Warum fragst du?
Naja, weil es doch verstärkt wieder Masernfälle gibt. Mhm. Hier über unsere fernmündliche Aufnahme mit Mikrofon und Laptop ist die Gefahr natürlich gering. Aber was passiert, wenn wir einander über den Weg laufen? Da wäre es gut zu wissen, ob du Masern hast oder nicht. Ich bin jedenfalls auch Masern geimpft, keine Sorge. Wir sind in diesem Schwung der neuen Fälle jedenfalls nicht zu erwarten.
Genau. Es gab heuer nämlich laut AGES, also Gesundheitsagentur, schon über 500 Masernfälle. Das ist ein sehr starker Anstieg gegenüber den Werten der letzten 20 Jahre. Allerdings waren die meisten Infektionen im ersten Halbjahr und sind danach glücklicherweise zurückgegangen. Leider ist nach wie vor eine niedrige Durchimpfungsrate vorhanden in der Bevölkerung, die in Covid so entstanden ist und jetzt zugegebenermaßen auch schon etwas besser wird. Interessant ist, dass es eine neue Studie gibt, die ergeben hat, dass die Masernerkrankung bis zu 73% des bereits aufgebauten Immungedächtnisses löscht. Das heißt, ich weiß nicht, wie man das so genau feststellt, aber das ist das Ergebnis dieser Studie von Leuten, die sich besser damit auskennen. Das heißt, egal welche Krankheit man vorher schon durchgemacht hat, es kann sein, und zwar mit fast 3/4 Wahrscheinlichkeit, dass man dieses Immungedächtnis, also den Schutz gegen diese anderen Krankheiten, damit verliert. Man wird dadurch einfach anfälliger für andere Krankheiten. Und tatsächlich hat die Studie gefunden, dass Kinder bis zu 3 Jahre nach der Erkrankung eine höhere Sterblichkeitsrate haben. Also das wiederum ist relativ einsichtig, wie man das misst. Man kann ja messen, bei welchen Kindern die Masernerkrankung ausgebrochen ist und bei welchen nicht. Und diese Gruppen vergleichen. Und da kommt halt wirklich raus, wenn das Kind die Masernerkrankung erfolgreich durchgemacht hat und daran nicht gestorben ist, was schon mal gut ist, hat es dann immer noch 3 Jahre lang ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko. Also, liebe Eltern, wenn ihr es beeinflussen könnt, liebe ungeimpfte Personen, es ist euer eigenes Interesse, doch noch die Masernimpfung zu holen.
Ja, bedeutet das, dass das Immungedächtnis, das Gelöschte, sich ein Stück weit wiederholt in 3 Jahren? Oder werden dann einfach neue Immunitäten aufgebaut? Ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus.
Die Immunitäten werden teilweise wieder aufgebaut. Es ist ja immer wieder so, dass man ja in der Öffentlichkeit alle möglichen Erregern ausgesetzt wird. Und meistens merken wir das halt einfach an einem Schnupfen und 1-2 Tagen Fieber und etwas schwächer sein. Das kann 10, 20, 50 verschiedene Gründe haben. Einzelne Viren, Virenarten, alle mit ähnlichen Symptomen. Es sind letztendlich Immunreaktionen. Mhm. Und in manchen Fällen wäre diese Infektion nicht mit dieser Form, mit dieser Krankheit verbunden aufgetreten, weil das Immungedächtnis noch stark genug gewesen wäre. Ob das jetzt pro Virusart 0 oder 100% ist oder zum Beispiel nur ein reduzierter Schutz gegen eine bestimmte Virusart, ist ein bisschen komplexer, weil man ja auch generell sich weiterentwickelt, das Immunsystem sich weiterentwickelt, das Immunsystem sozusagen auch Dinge kombinieren kann. Also wenn man A selbst noch nicht gesehen hat, aber B und C schon, kann es sein, dass diese Kreuzimmunität von B und C gegen A dann doch irgendwie hilft, aber nur wer stark genug ist, etc. Die Forschung da geht auch weiter und ich finde, dass das Ergebnisse sind, die man wirklich aufs eigene Leben sehr gut anwenden kann.
Ja, es ist eigentlich tragisch, welchem Risiko vor allem Kinder hier ausgesetzt werden, die da nicht geimpft sind. Was mich wieder daran erinnert, dass ich am 9. November auf der Esoterik-Messe war und hoffe, dass dort niemand Masern hatte, obwohl die Wahrscheinlichkeit dort etwas höher war als im Rest der Bevölkerung.
Aber du bist ja geimpft.
Ich bin ja geimpft, ja. Mhm. Stimmt. Kann nichts passieren.
Ist kein 100%iger Schutz, aber ein 98 oder 99%iger. Und das ist im Normalfall gut.
Gut, dann bin ich beruhigt.
Was hast du dort gesehen?
Auf der Esoterikmesse. Warte, gib mir eine Sekunde. Dann kann ich ein bisschen genauer noch berichten, was ich dort gesehen habe.
In diesem akustischen Medium?
Ja. Wo habe ich meine...
Hier wird Podcast-Geschichte geschrieben.
Hier wird Podcast-Geschichte geschrieben, ja. Schreibt sich gerade so.
Für die ZuhörerInnen, ich sehe gerade Nico vor seiner Bücherwand. Sind, wenn ich genau sehe, 3-4 Bibeln unter einem Kreuz.
Ja, ja.
Und du wirst uns jetzt sicher etwas zeigen. Also in dem Fall nur mir.
Ja, genau. Also das auf dieser Seite des Bücherregals befindet sich Literatur, die mit Religion beziehungsweise Nicht-Religion und kritischer Auseinandersetzung mit derselben zu tun hat. Die eine Bibel ist ein Kunstwerk sogar, die da mit Holy Bibel beschrieben ist. Aber ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Bei diesen Dingen, ja, was habe ich? Ich habe erstaunlicherweise bei der Esoterikmesse, hat die katholische Kirche hat einen eigenen Stand bei der Esoterikmesse und ich habe ein kleines Heiligenbildchen auch bekommen und so einen Anhänger und eine Jesus-Darstellung, barmherziger Jesus-Bild, habe ich bekommen. Ich habe dann gefragt, was die da machen, ob im Katechismus eigentlich nicht Aberglaube an Esoterik abgelehnt wird. Aber die Dame hat mir erklärt, warum sie da sind. Im Wesentlichen geht es ja um Erlösung und die Leute, die hier herkommen, glauben, dass die Erlösung aus ihnen selbst kommt, aber die katholische Kirche hat eben einen anderen Blickwinkel, dass die Erlösung von Jesus kommt und deswegen haben sie auch ihre Berechtigung, hier zu sein. Das war eine Geschichte und dann ein ganz interessanter Vortrag von einer gewissen Sanja Wolf, die 7 Schritte in die Freiheit beschrieben hat. Da gibt es zum Beispiel Schritt 2, eine Telegonie-Löschung. Mhm. Die Telegonie ist der Grund für Disharmonien, Streitigkeiten in Beziehungen, höhere Scheidungsraten, steigende Zahl an Singles, das Auseinanderbrechen der Großfamilien. Ja, und diese Telegonie, das ist lustig, das wird eingeleitet mit der Frage, weißt du, was Telegonie ist? Und dann ist die Erklärung, was Telegonie ist, eben der Grund für die Dinge, die ich gerade vorgelesen habe. Interessante Erklärung. Jedenfalls, diese Telegonie kann sie löschen und dann ist wieder alles gut. Sie erklärt auch, wie man über die Zirbeldrüse ein direktes Tor zum Göttlichen eröffnen kann und viele andere Sachen. Es gab interessante Instrumente wie das IPU-7, das Licht für die Zellen unseres Körpers erzeugt. Das schaut aus wie eine große Apple Watch. Schnürt man sich ums Handgelenk und dann wird mit Licht in den Körper hineingestrahlt.
Kostet ein Punkt, 600 Euro. Ja. Eine Lampe?
Ich habe mich nicht einmal zu fragen getraut und ich habe noch nicht recherchiert, was es kostet. Aber IPU, lustig, dass das IPU 7 heißt, weil IPU steht ja eigentlich für Invisible Pink Unicorn. Mhm. Das ist ja eigentlich aus dem religiösen Bereich. Ja. Aber IPU7.com, da kann man sicher sehen, was dieses Gerät kostet. Dann und alle möglichen anderen Dinge hier. Transmedium Margit Illenberger für wohlfeile 60 Euro. Eine Zukunftsanalyse live geben lassen können. Ja. Es war eine Telefonnummer angegeben. Dort konnte man anrufen und einen Kontakt ins Jenseits herstellen lassen. Also man konnte nicht direkt ins Jenseits telefonieren, aber wenn man dort angerufen hat, war jemand dran, der diesen Kontakt ins Jenseits zu verstorbenen Freunden und Verwandten und anderen Menschen herstellen konnte. Und. Aura-Fotografie war dort.
Lauter nützliche Sachen. Wir sind ja eh noch auf der Suche nach einer würdigen Nachfolgerin für die Dame, die in unserem ersten und zweiten Jahr Prognosen fürs Jahr gemacht hat. Nur dann leider komplett unerwarteterweise und zwar auch für sich selbst verstorben ist.
Das ist der richtige Fundus, diese Esoterikmesse. Also ich kann sie zum Zeitvertreib nur empfehlen. Mhm. Es festigt den eigenen Unglauben und Glauben in die Wissenschaft.
Das ist gut. Danke, dass du das dir angetan hast, damit wir es nicht müssten.
Ja. Dafür hatte ich weniger Zeit, um den Gottesdienst zu besuchen. Ich muss sogar gestehen an dieser Stelle, ich war schon ziemlich lang nicht mehr in einem Gottesdienst.
Verstehe. Es hat sich herausgestellt, dass das in den USA auch sehr ähnlich ist. Wenn man dort die Leute fragt, wie oft sie in den Gottesdienst gehen, geben sie halt verschiedene Daten an. Zum Beispiel geben 30% an, dass sie mindestens monatlich den Gottesdienst besuchen. Und 22%, also doch fast ein Viertel, geben an, dass sie wöchentlich den Gottesdienst besuchen. Dann hat halt eine Studie Mobilfunkdaten hergenommen, inklusive Ortungsinformationen. Das sind ja Daten, die in Europa unter die DSGVO fallen und nicht einfach so verkauft werden dürfen. Aber in den USA ist das eigentlich gang und gäbe, dass damit kommerziell Handel getrieben wird. Und somit war das auch diesen ForscherInnen zugänglich. Das heißt, sie haben sich einfach angeschaut, wie viele Signale von verschiedenen Handys begeben sich wöchentlich, monatlich, zu welchen Zeiten auch immer an Orte, die als gottesdienstführende Orte bekannt sind, also Kirchen und andere Versammlungsstätten. Haben das mit der Zeit abgeglichen, weil es ja auch immer wieder vorkommt, dass eine Religionsgesellschaft an einem anderen Tag in den Gottesdienst hat oder so. Das heißt, sie haben sich das ziemlich genau angeschaut und aus dieser Datenauswertung ist rausgekommen, dass nur 5% nachgewiesenermaßen wöchentlich in den Gottesdienst gehen und für monatlich haben sie auch nur 21% gegenüber 30% in der Selbstangabe ermitteln können. Das ist ein sehr bekanntes und menschliches Phänomen, dass man in Befragungen die eigenen guten Eigenschaften überschätzt, diese sozial erwünschten Antworten gibt. Und das ist in anderen Bereichen auch schon so bestätigt worden, dass das immer so eine Überschätzung ergibt. Wir kennen zum Beispiel diese Statistik Austria-Erhebung aus 2021 über die Religionszugehörigkeiten in Österreich, wo teilweise um ein paar Prozentpunkte höhere Anteile ausgewiesen wurden als in den offiziellen Zahlen der Religionsgesellschaften. Weil man einerseits sich selbst sozusagen der sozial anerkannten oder der Mehrheit erwarteten Gruppe anschließen möchte, andererseits auch einfach über andere das annimmt. Zum Beispiel, wenn man am Land ist und die eigenen Kinder in Wien studieren, gehen die Eltern wohl noch davon aus, dass die ja eh noch katholisch sind, was dann vielleicht so statistisch nicht immer sich bestätigen wird.
Ja, das sind Hochrechnungen unter falschen Annahmen. Das ist, wie du es beschrieben hast, ja eine Mischung aus eigentlich sozial erwünschten Antworten, aber auch sehr oft einem gewissen Wunschdenken vielleicht, ja. Und die Zahlen liegen ja auch in ähnlicher Größenordnung bei uns wie in den USA mit diesem mittleren einstelligen Prozentbereich.
Ja, wobei ich glaube, die katholische Kirche würde sich schon über 5% wöchentlich freuen. Das erreiche sie bei weitem nicht.
Das sind, glaube ich, 5% der Katholiken, oder? Oder Katholikinnen, die das...
Ja, zweimal im Jahr.
Zweimal im Jahr an den Zählsonntagen.
Genau, an den Zählsonntagen vor Ostern und vor Weihnachten oder zu Weihnachten. Das sind letztendlich die beiden, also zu Ostern muss man ja laut Katechismus in die Kirche gehen und zu Weihnachten zum Geburtstag des Gottes geht man halt gerne. Oder es ist urpraktisch, die Kinder mitzunehmen, solange zu Hause Baum geschmückt wird, weil irgendwie das Christkind gerade beschäftigt ist.
Hier ist Balázs aus der Zukunft. Wir haben einen rigorosen Prüfungsprozess für den Podcast und Eva ist vor der Veröffentlichung aufgefallen, dass wir einen Fehler gemacht haben, oder konkret zwei. Und zwar die Zählsonntage finden nicht zu Weihnachten und Ostern statt, sondern an einem Fastensonntag vor Ostern und am Christkönigssonntag. Das Christkönigsfest ist zwar ein Hochfest, wo sich die Kirche über mehr BesucherInnen erwartet, aber zu Weihnachten und zu Ostern sind dann die BesucherInnenzahlen doch noch um einiges höher.
Also wie gesagt, die Zahlen in den USA sind doch noch höher, aber sie gehen auch zurück und wir wissen jetzt auch, was die echten Zahlen sind gegenüber den bisher bekannten Eigenangaben.
Ja, spannende Studie. Man wünscht sich fast ein bisschen eine kleine Vorratsdatenspeicherung in Österreich, um das abzugleichen. Aber das lassen wir lieber bleiben.
Du vielleicht, ich nicht. Nur deswegen nicht.
Ja.
Also mit solchen Daten wird schon viel Schlimmes auch getan. Wir haben das zwar nicht berichtet, aber es war in einigen amerikanischen Podcasts eine katholische Laieninnenorganisation, also eine nicht kirchliche, aber sehr katholische Organisation, hat über solche Analysen, also mit gekauften Handybewegungsdaten, tatsächlich mehrere katholische Priester überführt, die sich in Gay-Bars aufgehalten haben oder auf Gay-Plattformen unterwegs waren. Und diese Personen halt geoutet. Mhm. Also aus meiner Sicht sind da diejenigen, die diese Priester outen, die Bösen. Die Priester dürfen das zwar eigentlich nicht, aber wenn sie konsensuale sexuelle Beziehungen als Erwachsene mit Erwachsenen unterhalten, ist das deutlich besser, als wenn sie etwas täten, wo diese Bedingungen nicht erfüllt sind. Und das ist aus säkularer Sicht ihre eigene Sache, ja, dass sie halt gegen die Vorschriften ihrer Kirche verstoßen, dass sie gegen ihren Eid verstoßen, ihre Sache, aber dass andere sie damit outen, öffentlich bloßstellen und ihnen damit ihre Berufsausübung unmöglich machen, das finde ich halt nicht sehr schön.
Ja, das finde ich auch nicht okay. Also Zwangsoutings beziehungsweise überhaupt mehr oder weniger Doxing oder Veröffentlichung von Dingen aus dem Privatleben, das geht gar nicht. Also das Regeln, die Organisation in sich für sich aufstellt, ist eine Sache, aber in unserer säkularen, offenen Gesellschaft gelten einfach andere Spielregeln und die sind einzuhalten und das ist ein Übertritt dieser Spielregeln.
Und ich bin eben auch froh, dass bei uns mit diesen Daten, die halt wirklich viel Schaden anrichten können, nicht offen Handel betrieben wird.
Ja, absolut.
Dann bleibt uns eigentlich nichts mehr übrig. Hier, wir sind am Ende unseres Dokuments und deswegen fällt uns nichts mehr ein, außer uns zu verabschieden. Vielen Dank auch diesmal fürs Zuhören.
Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.